Rockantenne. Heimatklänge.
Rockantenne Heimatklänge. Der Podcast. Yeehaw. Interviews mit den rockenden Bands von daheim.
Hallo, moin, guten Tag und Servus. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Ich bin Alex Heger und ich freue mich vor allem, dass er dabei ist. Von Montreal Hirsch.
Moin. Ja, schönen guten Tag, ne?
Ja, wie geht's? Du bist aus Berlin gekommen.
Genau, mit dem Zug hierher. Kurz mal rübergefahren. Das ist ja zum Glück nicht mehr so lang und so weit. Das kann man immer mal schnell machen. Und schön mal die alte Heimat hier gucken, ist ja auch nicht verkehrt. Du siehst es vielleicht, ich bin heute Morgen in Berlin im Sommer losgefahren mit kurzer Hose und T-Shirt und habe so ein bisschen vergessen, was in Hamburg immer auch ganz gerne mal los ist und bin hier sehr frierend ausgestiegen dann.
Ich hatte das vor einem Monat andersrum.
Ja.
Da bin ich sehr warm bekleidet aus Hamburg losgefahren und da war dann nochmal 10 Grad wärmer.
Die Hitzekeule in Berlin, ja, ja, klar. Das ist das schon Unterschied. Ist immer so ein bisschen das Klischee von Hamburg mit dem Wetter, aber ich bin ja sehr oft hier auch noch meine Eltern besuchen und so und es ist dann doch immer ganz gern noch mal ein bisschen mehr Regen als wir da kriegen da in unserer neuen Wahlheimat.
Wann seid ihr da hingezogen, beziehungsweise wie gefällt es euch da mittlerweile? Ihr seid ja alle da.
Wir sind alle drei darüber gezogen. Also wir kommen alle drei ursprünglich aus der Vorstadt hier von Hamburg, aus Schwarzenbek, falls es jemand kennt, aus dem Verkehrsfunk wahrscheinlich. Schwarzenbek-Rande ist immer sehr präsent und sind dann alle zusammen nach der Schule nach Hamburg gezogen auch, haben dann hier gewohnt 10 Jahre lang und sind dann vor 10 Jahren ungefähr, und jetzt kann man sich ungefähr ausrechnen, wie alt wir sind, sind wir dann innerhalb von 2 Jahren alle nach Berlin gezogen. Und da gefällt es uns eigentlich ganz gut. Also, sonst wird man ja nicht da wohnen, ne?
Einfach weil da alles so ein bisschen vertreten ist, oder ist es nicht, also ich muss zugeben, ich bin kein Berlin-Fan.
Ja, das ist immer, aber in Hamburg bist du da auch nicht alleine. Das ist ja immer so ein Entweder-Oder-Spiel. Wir können mit beiden Städten sehr gut und sind in der glücklichen Position, diese zwei Superstädte sehr nah beieinander zu haben und quasi so ein bisschen zwischen den hin und her zu hüpfen. Das wäre ja furchtbar, wenn jetzt, stell mal vor, München wäre eine tolle Stadt und wir müssten immer zwischen den beiden Städten hin und her tingeln. So, insofern können wir von beides mitnehmen. Nee, 10 Jahre in Hamburg war dann für uns auch gut. Es ist jetzt, hatte sich das einfach so ergeben aus auch beziehungstechnischen Gründen einfach mit Berlin, und dann war ich der Letzte, der noch hier gewohnt hat, und dann hatte ich auch keinen Bock, immer für jede Probe hin und her zu eiern, und bin dann auch einfach rübergezogen.
Und Berlin nicht zu hipsterig?
Ja, die Stadt ist ja groß genug, man muss ja nicht in Mitte wohnen. Ich wohne in Neukölln, das ist noch nicht so angekommen. Also in dem Teil von Neukölln, wo ich wohne.
Ich würde sagen, für die Hörer, die noch nicht hundertprozentig im Thema sind, beziehungsweise vielleicht an euch wie auch immer vorbeigekommen sind, würde ich einmal quasi beim Anfang einsteigen.
Ja.
Von Montreal.
Mhm.
Ihr macht Punkrock.
Wir machen Punkrock seit 20 Jahren zu dritt auch schon. Vor 15 Jahren haben wir das Ganze dann Montreal genannt und machen seit 15 Jahren deutschsprachige Musik. Haben jetzt gerade unser 7. Album rausgebracht oder bringen es jetzt raus und sind eigentlich immer sehr fleißig gewesen in den ganzen Jahren. Haben jetzt, glaube ich, 800 Konzerte auf dem Buckel. Also ist schon ein bisschen was zusammengekommen.
Da kommen ein paar Kilometer auf dem Bandbus zusammen.
Ne? Das ist richtig. Wir haben auch, wie du sagst, einen eigenen Bus, seit 10 Jahren den gleichen, gerade nochmal durch den TÜV gekommen hier, Klopf auf Holz. Das ist ein kleines Ozonloch, haben wir sicherlich leider Gottes auch irgendwie nebenbei produziert. Das müssen wir einräumen.
Und ihr habt direkt mit eurem ersten Album, finde ich, direkt mal einen Meilenstein einfach wegen der Art des Einstiegs hingelegt.
Ja,
das konnten wir damals auch nicht. Oliver Rohrbeck.
Oliver
Rohrbeck. Mit 3 Fragezeichen direkt. Das erste, was man hört, ist Oliver Rohrbeck, wie er euch ankündigt. Wie habt ihr das hinbekommen?
Ab da ging es nur noch bergab. Oliver Rohrbeck ist ein sehr, sehr cooler Typ. Also ich selber, muss man auch sagen, ich habe ihn noch nie getroffen, aber wir haben gemeinsame Freunde. Und der wurde damals, ich glaube, unser Gitarrist hat ihn kennengelernt, dann mit dieser gemeinsamen Freundin in einer Kneipe hier in Hamburg. Und da haben wir ihm gesagt, oder hat ihm gesagt, so pass auf, wir nehmen hier eine Platte auf. Hättest du Bock, wir sind riesen Fans, 3 Fragezeichen-Fans, hören das jeden Abend zum Einschlafen und auf jeder Autofahrt. Hättest du Bock, da irgendwie ein Intro zu sprechen? Und er so, ja klar, schick mir mal eine Mail mit dem, was ich sagen soll, und dann schicke ich euch eine Audiospur. Und das hat er dann gemacht, und wir so, ja, und was kriegst du jetzt dafür, weil wir hatten jetzt überhaupt kein Budget oder Geld irgendwie, um so einen Sprecher zu zahlen. Meinte so, ach komm, wenn wir uns nächstes Mal treffen, gebt mir mal ein Bier aus. Und ich habe ihn leider bis heute noch nicht getroffen, also mit Zinsen sind es wahrscheinlich mittlerweile 2-3 Bier, die wir ihm schulden.
Vielleicht auch ein Kasten
ist könnte auch drin. Ist auch drin, weil wir werden sehr viel immer noch auf das Ding angesprochen, und es ist sicherlich auch der absolute Höhepunkt auf diesem Album. Also da muss man mit jetzt im Nachhinein auch schon sagen, er hat uns da schon ganz gut rausgerettet mit der ersten Platte.
Aber da sind ja einige Höhepunkte und Highlights seitdem da gewesen in eurer Bandgeschichte. Also ich würde da jetzt einfach mal sagen, eine Reise nach Äthiopien, die ihr vor 3 Jahren gemacht habt.
Das richtig auch. Das war auch auch sehr spannend, auch sehr interessant. Da waren wir mit Viva Con Agua, hat uns da eingeladen. Der Micha Fritz, einer der Hauptakteure von dem Verein, den kennen wir schon länger. Und der hat uns mal in so eine Netzwerkreise mit eingeladen. Das heißt, wir haben das alles selber gezahlt. Da zahlt jetzt nicht Viva Con Agua die Flüge oder alles. Und wir sind da mitgefahren und haben uns mal angeguckt, weil wir eben seit Jahren immer schon auf allen Konzerten die Bechersammler haben und da immer auch fleißig die Ansagen machen und so. Und dann wollte man auch einfach mal sehen, was denn da genau passiert. Und das war sehr interessant. Mit 20, glaube ich, anderen Viva Con Agua Aktivisten sind wir hingefahren und haben uns vor Ort einfach so Bohrstätten und Brunnen angeguckt, die vor 2 Jahren gebaut wurden und wie das alles funktioniert. Und das war, und wir haben auch natürlich dann da 2 Konzerte gespielt. Das war schon sehr speziell. Das war schon sehr, sehr andere Erfahrung, als jetzt in Bielefeld zu spielen, ohne Bielefelder zu nahe treten zu wollen. Aber ist es natürlich schon was anderes als die erste Punkband, wurde uns erzählt, die jemals in Äthiopien gespielt hat. Das ist halt einfach nicht die Musikrichtung da so.
Inwiefern, wie hat sich das angefühlt für euch? Wie wurdet ihr da aufgenommen?
Erstmal unfassbar herzlich aufgenommen und auch umsorgt die ganze Zeit da. Wir waren, glaube ich, als Band dann 11, 12 Tage da. Und das Konzert war halt so, es gibt halt so eine Radiosendung auf Afro FM. Das ist die einzige Rocksendung in Äthiopien. Und da wird dann 1 Stunde lang Rockmusik gespielt. Das heißt, da laufen die ganzen Klassiker, so AC/DC und tralala, und eben dann, auch wir waren da zu Gast. Und diese Sendung hat so einen Fankreis von, ich weiß nicht, 50 Leuten oder so. Dann kamen da 50 Leute mit so selbstgebastelten Metal-Kutten und allem an. Und sobald, die kannten natürlich unsere Musik nicht, aber einfach die verzerrte Gitarre an sich hat die komplett ausrasten lassen. Und es waren wirklich so Bilder wie bei den Beatles, dass da einfach dann zwischen den Liedern geschrien wurde. Wir sagen ja sehr viel zwischen den Liedern oder machen auch Ansagen und so. Das war da gar nicht möglich, weil es einfach die pure Überwältigung war.
Ausnahmezustand.
Ja, und das hat uns natürlich dann auch sehr angesteckt. Also es war schon ein sehr spezielles Konzert, ja.
Okay. Und auf dem Reiseweg dahin auch die ganze Zeit 3 Fragezeichen gehört?
Na klar, alles vorher musstest du vorher dir aufs Gerät spielen und dann schön den ganzen langen Flug hin und zurück gehört, ja klar.
Habt ihr euch schon einigen können? Was ist eure Lieblingsfolge?
Bei mir ist es der Nebelberg, aber es wechselt auch. Ich finde auch tatsächlich viele neue. Also ich höre auch immer die Neuen da noch an. Mhm. Da sind auch immer sehr gute noch bei. Also es ist ja das Schöne, dass die Stimmen werden ja nicht älter. Die Typen sind ja mittlerweile 50, schätze ich mal.
Ja.
Aber klingen ja immer noch wie Jugendliche.
Das haben ja gerade die 200. Folge genau. Mit großen Tamtam rausgehauen.
Deswegen. Die ist natürlich sehr lang, das ist schwierig zum Einschlafen. Aber sonst, mir liegen so die 45-minütigen, die Stundenfolgen, die liegen mir dann mehr.
Und spätestens immer, wenn die Visitenkarte rausgeholt wird, dann
klar.
Das ist aber, finde ich, auch sehr gefährlich. Also wie macht ihr das denn bei der Tour? Fahrt ihr in der Regel dann mit einem Tourmanager, der euch dann fährt, oder muss einer von euch selber den Bus fahren?
Nee, muss nicht. Also ich bin selber passionierter Autofahrer und ich fahre gern. Und ich würde sagen, solange es meine Verkehrstauglichkeit zulässt, fahre ich 90% der Strecken selber mit unserem eigenen Bus. Wir fahren jetzt so Sachen wie, wenn wir Hurricane Southside spielen, wo man es zeitlich nicht mehr schaffen würde, da fährt man dann mit dem Nightliner, da fahre ich dann zum Glück nicht, den Führerschein habe ich nicht. Aber da hören wir keine 3 Fragezeichen mehr meistens, weil da würde ich dann auch einschlafen. Das wäre kontraproduktiv.
Genau, das ist nämlich das Problem, das ich einfach habe, weil ich da, seitdem ich 5 bin, so hinkonditioniert bin, sobald ich das höre, und wie gesagt, spätestens Visitenkarte kommt raus, ich bin weg.
Ja.
Und wenn ich das beim Autofahren höre, ist dieser Konditionierungsprozess immer noch genau derselbe.
Das ist richtig.
Hört dann natürlich nicht auf.
Und den will man ja auch nicht verlieren, weil guck mal, wie viele Leute Probleme haben einzuschlafen. Das kenne ich halt überhaupt nicht. Ich weiß ganz genau, ich brauche halt irgendwie 3 Minuten, wenn so eine Folge läuft. Das ist jetzt vielleicht auch für die Leute, die schreiben, die ganzen Geschichten, vielleicht gar nicht so das Riesenkompliment. aber ich kann auch nur zu Folgen einschlafen, die ich schon kenne. Also neue Folgen höre ich dann auch tatsächlich erstmal, weil es ja dann spannend ist und ich will wissen, was passiert. Aber sobald ich halt wirklich jedes, bei den alten Folgen kann ich jedes Geräusch mitsprechen, theoretisch, ja.
Okay, aber gab's denn da, also ihr werdet ja bestimmt mal die 3 Fragezeichen oder sonst wie gehört haben, beziehungsweise bei 800 Gigs und so weiter. Gab's auf der Straße mal eine brenzliche Situation im Auto oder generell brenzliche Situationen?
Ja, aber das hatte nicht mit den 3 Fragezeichen zu tun. Wir hatten schon die ein oder andere Busproblematik, viele Pannen. Wir sind sehr, sehr gut. Beim ADAC, glaube ich, leuchtet schon so eine Lampe auf, wenn unsere Nummer Display
absolutes erscheint. Premium
Plus Super Mitglied. Plus Mitglied mit eigenem Hubschrauber, theoretisch. Den hätten wir auf jeden Fall schon drin jetzt von den Einsätzen. Nee, wir haben schon einige Schlamassel erlebt aber bisher mussten wir noch kein Konzert absagen wegen Anreiseproblem. So, Gott sei Dank ist das meistens eher auf der Rückreise dann.
Okay. Das zum Beispiel einfach Motorschaden, oder?
Wir hatten zwei Motorschäden, also zwei Busse sind uns schon unterwegs kaputt gegangen, Gott sei Dank nicht auf dem Weg zum Konzert. Da machst du dann nichts, da stehst du dann und da ist ja auch mit dem Ersatzfahrzeug vom ADAC nicht groß. Ach, das hatten wir auch mal, stimmt, auf dem Weg doch zum Konzert. Nach Wesel mussten wir von Berlin aus und da ist uns der Bus verreckt, allerdings nicht final, den konnte man noch retten. Aber da haben wir dann vom ADAC, Christian, Ersatzfahrzeug, da passt natürlich jetzt aber nicht alles an Instrumenten rein. Und da haben wir dann nur die nötigsten Sachen mitgenommen und haben eine Band, die halt auch da gespielt hat, gefragt, können wir eure Sachen benutzen, sind dann 10 Minuten vor dem Auftritt da angekommen und haben das dann irgendwie noch so hingedöngelt. Das heißt, vielen Dank ADAC, das wäre sonst, das gibt ja immer Ärger vom Veranstalter, wenn man nicht kommt, zurecht. Das mögen sie denn nicht. Aber das haben sie gerade nochmal gerettet mit dem Ersatzfahrzeug dann da.
Und auch großes Danke an die andere Band wahrscheinlich.
Ja, das sowieso, klar, da hilft man sich auch. Wir haben aber auch schon sehr oft Kollegen unsere Instrumente gegeben, die ähnlichen Schlamassel erlebt haben. So, oder wenn auch Bands international reinfliegen und das Gepäckstück ist nicht angekommen und das ist dann die Gitarre gewesen, da wäre man schon ziemlicher Arsch, wenn man sagt, nee, danke, das ist mein Gerät.
Aber ihr habt ja auch sowieso, oder ihr seid ja sowieso relativ gut vernetzt, hätte ich mal gesagt. Alleine schon dadurch, dass ihr mit, ich weiß nicht, wie vielen anderen Bands getourt seid und vor allem ja auch letztes Jahr eine Single aufgenommen habt mit Leuten von Itchy, mit Farin Urlaub, mit Matzen, mit Ingo Knollmann von den Donuts. Wer war noch alles dabei?
Costa von der Sonderschule war noch mit dabei, ja.
Genau.
Ja. Pennis Paletti hier aus Hamburg. Klar, über 15 Jahre hat man natürlich die ein oder andere, den einen oder anderen Kontakt im Adressbuch gesammelt und hat auch mit den meisten Leuten irgendwie schon ein paar feuchtfröhliche Abende oder Nächte verbracht auf Festivals oder gemeinsam Touren. Und klar, das ist jetzt, man kann heute kaum noch sagen, wo Freundeskreis anfängt und aufhört oder wo es einfach Band-Bekanntschaften sind. Also gerade jetzt die Sonderschule aus dem Ruhrgebiet, wir fahren auch zusammen in Urlaub so zum Beispiel dann oder auch mit den Donuts, das ist auch schon seit 2004, das ist auch ein sehr enger, da gibt's dann auch so Gruppen quasi mit beiden Bands drin, wo man sich dann irgendwie Nettigkeiten schickt so. Oder Matzen auch sehr, sehr gute Freunde, ja.
Wer verhält sich besoffen am unausstehlichsten?
Das sind sicherlich wir selber auch ganz vorne mit dabei. Das gerade alle Angesprochenen sind sehr wohlerzogen. Ne? Wer vielleicht ein bisschen speziell wird und das mache er auch gern und das kultiviert er auch, ist der Gitarrist von der Sonderschule, Mirko, mit dem Spitznamen Chemokeule aufgrund seiner Vorlieben in jungen Jahren. Das ist schon, da muss man dann aufpassen. Wenn der in Fahrt ist, so, da ist dann gar nichts mehr sicher. Aber ist auch schön so.
Da muss man dann aufpassen, dass man damit reingezogen wird, oder?
Ja, da ist der kommt dann auch schon auf gute Ideen. Ja. Da werden dann auch schon mal, wir haben früher, als beide Bands noch ein bisschen oder deutlich kleiner waren, hatten wir so Touren zusammen gemacht. Da wird dann auch mal so nachts kam auf die Idee, ich baue mir jetzt ein Wasserbett. Und wir haben beim Veranstalter gepennt und hat da so eine riesen Luftmatratze gefunden und die einfach schön mit Wasser volllaufen lassen. Aber erst nach der Hälfte ist er drauf gekommen, dass er vielleicht auch warmes Wasser nehmen könnte, damit das Liegevergnügen ein besonderes ist. Dann hinterher muss man sich natürlich überlegen, wie kriege ich diese, weiß nicht, 120 Liter Wasser wieder aus der Luftmatratze raus, weil du kriegst das Ding ja gar nicht mehr so richtig bewegt. Das war dann schon, das ist ein Original Mirko Klautmann.
Sehr geil. Und wie war es zum Beispiel mit Farin da zusammenzuarbeiten? Also weil der ist ja auch, also so deutsche Rockszene
klar,
ist er ja einfach.
Eine Legende, klar, muss man. Und wir sind natürlich auch, als wir jugendlich waren, mit 14 oder was, man hat ja Ärzte inhaliert und ist auf Konzerte gegangen. Das war mein erstes Konzert hier in der großen Freiheit auch. Klar, das ist natürlich was ganz Besonderes, wenn der dann auch einfach sagt, ja, mach ich. Das ist jetzt nicht so, dass wir dann da 3 Tage zusammen im Studio saßen, sondern wir schicken ihm das Lied und er schickt uns eine Spur zurück. Also wir waren da jetzt nicht zusammen im Studio. Aber allein, dass er antwortet und sagt, ja klar, mache ich mit, war natürlich für uns ein absoluter Ritterschlag. Und als dann diese Spuren kamen, nackte Farin Urlaub, Gesangsspuren, da merkt man schon, okay, der kann das schon ganz gut, ohne dass ich den anderen Kollegen oder uns da zu nahe treten will. Aber das ist schon nochmal ein ganz anderer Output, der da kommt. So.
Also so ein bisschen Ehrfurcht quasi mit dabei. Also
ja klar, wenn Farin Urlaub auf dem Lied singt von dir selber, wo du den Text geschrieben hast, viel mehr geht, glaube ich, im deutschsprachigen Raum nicht. Also für mich persönlich.
Außer Oliver Rohrbeck.
Rohrbeck hat ja auch schon gesprochen, also eigentlich fast alle durch hier.
Deswegen auch die Frage, also was kommt denn jetzt noch?
Das ist ja das Schöne, dass man das immer nicht planen kann und dass man das auch nicht weiß. Und hätte man mir vor einem Jahr oder anderthalb Jahren gesagt, du pass auf, bald singt Farin Urlaub bei euch eine Zeile mit, hätte ich dir auch einen Vogel gezeigt. Insofern lassen wir uns da einfach überraschen. Die letzten 15 Jahre mit Montreal waren sehr gut zu uns und wir haben mehr Bock denn je und sind uns relativ sicher, dass da noch ein paar Überraschungen auf uns warten.
Vor 2 Jahren habt ihr Shucky Lucky rausgebracht. Mhm. Sowieso erstmal ein sehr geiler Titel und ein sehr geiles Album. Und ja, jetzt kommt das verflixte 7. Album.
Ja.
Das heißt?
Ja, es ist ja so, das dritte Album ist oft bei Bands so ein bisschen das Schwierige und das siebte, also die meisten Bands kommen ja gar nicht mehr bis zum siebten Album, die lösen sich irgendwie vorher auf. Und das dachten wir auch so, naja, siebtes Album könnte jetzt knifflig werden, aber Pustekuchen war das einfachste Album von allen bis jetzt. Also es ging richtig schnell, hat sich wie von selbst geschrieben. Da waren Jonas und ich, Jonas macht die ganze Musik, unser Gitarrist und Sänger, und ich mache die Texte. Da waren wir zusammen für 7 Tage kurz im Urlaub in so einer Finca und da hatten wir dann, glaube ich, 8 Lieder fertig danach. Und 12 sind auf der Platte. Eins davon ist 15 Jahre für die Punchline, was schon letztes Jahr fertig war. Das heißt, wir mussten noch 3 Lieder fertig machen im Proberaum. Das ging flott. Und dann waren wir 11 Tage im Studio, haben das reingezimmert und sind sehr zufrieden, dass es diesmal so flutschte.
Das darfst du ja eigentlich fast keinem erzählen.
Das darf so man auf gar keinen Fall erzählen. Nee.
Easy läuft.
Ja, weil die, ich weiß das ja auch von anderen Kollegen, die sich da über Jahre rumplagen. T.S. Ullmann hat jetzt 5 Jahre an seinem Album rumgedoktert und ich will gar nicht wissen, mit welchen tiefen Löchern und Selbstzweifelphasen und ist das alles noch gut und so. Da ist natürlich eine Platte, die innerhalb von 4 Wochen entsteht, sehr effizient. Und da kann man jetzt wieder 2-3 Jahre mit auf Tour fahren. Das ist natürlich sehr schön.
Aber gab es nicht zwischendurch irgendwie mal eine Phase von,
bei dieser Platte jetzt?
Insgesamt und besonders bei dieser Platte?
Bei dieser Platte tatsächlich nicht, weil seit Chucky Lucky, die sehr gut funktioniert hat und die uns auch sehr viel Spaß gemacht hat, oder wir haben so bei Chucky Lucky, bei der letzten Platte, so ein bisschen unseren, wie man das nennt, glaube ich, unseren Sound gefunden oder wie wir die Art, wie wir Musik machen, hat sich da so ein bisschen manifestiert und das jetzt einfach nochmal genauso gut hinbekommen zu haben und vielleicht sogar eine kleine Schippe obendrauf, das hat sich schon sehr gut angefühlt. Aber es gab auch natürlich nach dem dritten Album oder beim dritten Album, vor 10 Jahren ungefähr, da hatten wir noch einen alten Produzenten und altes Management so, da war schon so ein bisschen mal so eine Phase, wo man dachte, uff, das schockt jetzt hier gerade nicht so im Studio, diese Arbeitsbedingungen, aber dann haben wir die alle gefeuert und dann machen seitdem alle selber und seitdem läuft es eigentlich sehr gut, ja. Man muss dann ab und zu auch mal einen Zopf abschneiden, ne?
Ich finde das geil, das wirkt so nach hinten zurücklehnen, so Arme hinter den Kopf verschränken, also bei mir läuft.
Ja, also ich müsste jetzt lügen oder ich müsste mir irgendwelche Krisen erfinden gerade im Hause Montreal, aber da haben wir, wie gesagt, auch einfach sehr lange, sehr hart dran gearbeitet und das ist, jetzt langsam kommen so ein bisschen die Früchtchen. Es ist ja 15 Jahre, die ersten 10 Jahre davon lief es ja einfach auch jetzt nicht so richtig fett, also es wurde immer langsam ein bisschen größer, aber jetzt erst seit der letzten Platte ist so ein richtiger Sprung zu merken gewesen, was natürlich sehr schön ist, weil wir als eigenes Label, wir machen ja alles selber, dann kann man sich da selber auch einfach auf die Schulter klopfen und sagen, okay, das haben wir jetzt gemacht und das ist jetzt nicht irgendwie im Major zu verdanken mit seinem ganzen Geld, was da reingepumpt wurde. Ne?
Aber ist das nicht auch irgendwie ein bisschen zermürbend, wenn man weiß, okay, wir müssen das jetzt selber alles wuppen, wenn wir jetzt eine falsche Entscheidung treffen, wenn wir vielleicht doch irgendwie 3-4 Songs raufnehmen, die vielleicht, keine Ahnung, wieso auch immer nicht angenommen werden.
Klar, dann hast du das intern zu regeln, aber eigentlich sind wir da mittlerweile sehr gut oder sprechen wir schon eine Sprache und sind uns da sehr einig und wenn das jetzt dann schief geht, dann tragen es auch alle mit. Also es gab jetzt kein Lied auf dieser Platte zum Beispiel, wo einer gesagt hat, ey, sehe ich überhaupt nicht, will ich nicht auf der Platte haben und die anderen haben ihn überstimmt. Das würde halt nicht passieren. So, das wird man dann schon noch gucken, ey, sollen wir dann, was gefällt dir nicht, können wir es irgendwie anders machen und wir versuchen da immer schon eine Konsens-Sache hinzubekommen. Klar, bei kleineren Sachen wie im Flyer und so ist das dann egaler, da gibt es immer mal einen, sagt, ja, würde ich jetzt anders machen, aber egal. Aber bei Liedern oder bei den essentiellen Sachen, so, da wird das schon mit 3 Stimmen durchgewunken dann.
Gab es denn jetzt bei dem neuen Album Hier und Heute nicht so einen Moment, wo ihr im Studio standet und euch gegenseitig angeguckt habt, so bam, das ist er, den hauen wir als Single raus oder das ist so das Prachtstück? Oder wo ihr einfach euch grinsend angeguckt habt, so Alter, ey, läuft gerade richtig gut.
Wir haben, ich hatte die ersten Texte, habe ich innerhalb, ich glaube 7 Texte innerhalb von einer Woche geschrieben und habe die ja dann immer Jonas rüber, da war ich im Urlaub und habe ihm die halt geschickt und da meinte er schon so, bleib mal noch eine Woche da, dann haben wir die Platte fertig, das war vor einem Jahr, 1,5 Jahren schon. Da dachte ich schon so, okay, das Album Nummer 7 kann jetzt auf meiner Textseite nicht mehr viel passieren eigentlich. Und das war auch die Zeit dann, wo 15 Jahre für die Punchline schon, wo ich das schon geschrieben habe. Das war schon so ein kleiner Lauf. Aber jetzt, wir wussten nicht, okay, das ist jetzt der starke Song von dieser Platte. Das wird garantiert die Single. Das haben wir bei dieser Platte nicht. Das ist eher so ein starkes Album in der Gesamtheit, würde ich sagen. Wir hatten früher, auf der dritten Platte hatten wir endlich wieder Disco-Zeit zum Beispiel, was halt sehr gut läuft und damals funktioniert hat und dagegen stanken dann die anderen Lieder auf der Platte so ein bisschen ab. Das hatten wir auf der Sonic Ballroom, war auch Tag zu Nacht so ein Lied, was ganz klar war, schon im Studio, okay, das wird hier unser Zugpferd. Das haben wir aber diesmal nicht. Und wir schicken das ja auch mal ein paar Leuten und Kollegen vorher. Und dadurch, dass die alle andere Lieder genannt haben und jetzt nicht alle sich festgebissen haben an einem Lied, wussten wir, okay, die Platte in sich ist einigermaßen gut und kann man so durchhören. Und das ist eigentlich auch heutzutage eher unser Ziel, eine Platte zu machen, die 30 Minuten geht, die jeder gerne durchhört und danach vielleicht nochmal als ein gutes Lied oder zwei gute Lieder zu haben und der Rest ist irgendwie so Füllmaterial. Das versuchen wir zu vermeiden.
Mhm. Aber trotzdem habt ihr euch entschieden und einen Song euch rausgepickt für einen Early Single Release.
Ja.
Nämlich?
Wir hatten als allererstes Lied haben wir Dreieck und Auge rausgehauen und dann jetzt fürs Radio und so haben wir Hier und Heute nicht diesmal genommen.
Und worum geht's da? Also sowieso ist ja auch der Albumtitel. Was heißt dieses Hier und Heute nicht?
Hier und Heute nicht hat erstens eine sehr wahre Geschichte im Hintergrund. Und zwar saßen Jonas und ich in Amsterdam vor einem Jahr, also November 18. Klingt jetzt so, als ob wir die ganze Zeit nur am Verreisen sind hier.
Läuft bei euch.
War Amsterdam, da waren wir auch witzigerweise mit 8 Freunden. Da waren auch hier Pensen Paletti von Das Pack war dabei, Tim von der Sonderschule und so. Und da haben wir uns und Mo hier und so. Alter Mercher, da waren wir in Amsterdam, um NoFX zu sehen, für ein Konzert. Das machen wir ab und zu mal, fliegen irgendwo hin und gucken uns dann einfach unsere Lieblingsband an. Und da haben wir uns getroffen, Jonas und ich waren die ersten morgens und saßen vor so einem Straßencafé, sonniger Tag, aber auch sehr windig. Und da ist aus dem dritten Stock vom Wind so ein fetter, also wirklich sehr, ich würde sagen, Meter breiter und sehr dicker, massiver Kübel, Blumenkübel mit so Gestrüpp und Erde drin runtergekommen und hat den Stuhl wirklich 5 Zentimeter neben mir zerdeppert. Ist durch die Markise durch und dieses Szenario, also zu wissen, okay, das jetzt 5 Zentimeter weiter nach links und das wäre es auf jeden Fall für mich gewesen. Und Jonas saß vorher auf dem Stuhl, hat sich aber dann zugunsten der Sonne auf den anderen Stuhl gegenüber von mir hingesetzt. Und Tim, also Costa, der Sänger von der Sonderschule, kam verspätet und der hätte sonst unter Garantie auch auf dem Stuhl gesessen. Und dieses Nahtoderlebnis von uns dreien habe ich quasi in diesem Lied dann verarbeitet in 2 Minuten 45 oder wie lange es ist. Und das haben wir dann auch als Aufhänger genommen für das Cover zum Beispiel. Das Albumcover ist auch so ein zerbrochener Blumentopf und dieses Hier und Heute nicht ist eben die Erkenntnis, okay, irgendwann ist das Ding auf jeden Fall vorbei, es kann jederzeit sein. Aber die gute Nachricht ist, also an dem Tag in Amsterdam war es auf jeden Fall schon mal nicht. Das haben wir auf der Habenseite.
Ja, ein Glück.
Ja, das wäre sonst nichts geworden mit Album Nummer 7.
Aber sonst gab es keine Nahtoderfahrung in so einer Art bisher?
Ein Ding wäre auch knapp geworden. Wir sind mal nachts von Kiel nach Hause gefahren und es war dunkel und da steht ein brennendes Auto auf der Straße und ist halt alles voll mit Qualm und dann fährst du halt durch diese Qualm, also das Auto stand auf der rechten Spur und wir sind auf der linken dann durch diesen Qualm relativ langsam und vorsichtig durch, weil du weißt ja nicht, ob dann hinter noch ein Auto steht. Und irgendwie instinktiv habe ich dem Fahrer dann, ich weiß nicht, wer da gerade gefahren ist, habe ich gesagt, so zieh mal lieber rechts rüber jetzt, weil das nächste Auto sieht ja auch nicht, was da ist. Und wir ziehen rechts rüber und eine Sekunde später brettert ein BMW mit, weiß ich, 200 Sachen durch diese Qualmwolke durch, ohne uns sehen zu können. Und der wäre uns auf jeden Fall hinten reingekachelt, was unsere letzte Sitzbank auf jeden Fall etwas in Mitleidenschaft gezogen hätte.
Also auch schon ein bisschen Glück.
Ja, viel
in eurer Bandgeschichte
gehört dazu. Klar, ich meine, die Tendenz, je mehr du unterwegs bist und je mehr du auf der Straße da bist, umso mehr steigt natürlich auch dein Unfallrisiko, ne, prozentual gesehen.
Aber trotzdem, Reisen bzw. wegfahren scheint sich ja zu lohnen, nämlich alleine schon verreisen, Album in kürzester Zeit runterschreiben. Machst du das ab jetzt dann immer so?
Das habe ich, also ich habe schon, glaube ich, auch vorher immer sehr viel eher im Urlaub oder auf Reisen geschrieben, weil man einfach da mehr dazu kommt als hier zu Hause im normalen Alltag. Aber klar, das werde ich natürlich, oder wir werden auch zum nächsten Album werden, Jonas und ich, sicherlich wieder irgendwo eine Finca irgendwann besuchen und da auf dem Dach sitzen und bei ein paar Bierchen nochmal über die Demos rüberhören. Never change a winning team, ne?
Ich würde sagen, das läuft.
Ja,
das läuft auf jeden Fall.
Machen wir weiter, ja.
Aber hier, Wind und wegfliegender Blumenkübel, vor allem kräftiger Wind, das habt ihr ja wahrscheinlich auch erlebt auf dem Hurricane, oder? Wobei, dieses Jahr ging's.
Das war von allen Hurricanes noch eins der wetterlich gemäßigten, würde ich sagen. Ja, da war 2016, war glaube ich heftiger.
Mhm.
Da war ich auf dem Southside, das wurde ja dann komplett abgesagt am Freitag schon. Ja. Da habe ich nämlich, ich habe über 7 Jahre lang das Festivalradio gemacht für Hurricane und Southside und Highfield, diese Scorpio-Festivals. und saß da dann auch, hab das ein oder andere Unwetter mitbekommen. Wir selber als Band haben eigentlich immer Glück gehabt. Bis zu diesem Jahr, da sollten wir gerade vor ein paar Wochen beim Baum und Borke spielen, das ist im Berliner Umland. Und da standen wir schon mit Instrumenten an der Bühnenseite und sollten spielen. Und da wurde dann 10 Minuten vorher gesagt, pass auf, hier kommt gleich eine Unwetterwand. Das ganze Festival wird abgebrochen, packt mal eure Sachen ein. Und da haben wir dann tatsächlich nicht gespielt. Ansonsten hatten wir immer Glück und haben auch beim Highfield vor 2 Jahren haben wir noch gespielt. Nächste Band wurde abgesagt, so dann Bosse oder was und Clouseau, alles ausgefallen. Aber klar, auch da kann man immer nur von Glück sprechen, dass dann nie irgendwas Schlimmeres passiert ist.
Und ich glaube, es wird auch weiterhin nichts Schlimmes, sondern nur Gutes passieren, denn ihr seid ja ab Herbst dann drin. Also mit Wind kann erstmal nichts mehr schief gehen.
Da kann erstmal nichts mehr schief gehen, aber auch da passieren, in Clubs kann auch viel passieren. Letztes Jahr in Berlin haben wir gespielt im Fester Kreuzberg und da hat sich irgendwer in Schnapslaune ein paar Sambuca aufs Tablett stellen lassen und die anzünden lassen und ist damit über das Publikum, wollte zu uns zur Bühne fliegen. Das ist natürlich umgekippt und brennend einem Mädel, das war 2 Abende vor Weihnachten, über den Kopf und über das Gesicht, über das Auge und die Haare und alles und dann standen die Haare in Flammen. Also auch da, auch drinnen kann einiges passieren. Wir haben dann nächsten Tag auch mit der telefoniert, ist alles gut und nicht keine bleibenden Schäden. Die Frisur war halt hin auf jeden Fall für Weihnachten. Die musste auf den Weihnachtsfotos ein bisschen hinten stehen dann. Aber sonst gerade nochmal gut gegangen. Das kann natürlich auch nach hinten losgehen, sowas.
Solche Verletzungen
sind... War nicht dringend vor. Kein Sambuca angetrunken über Leute rübertragen. Das ist ja nur wirklich Quatsch.
Es gibt sehr, sehr viele dumme Ideen, die man vor allem besoffen dann haben kann.
Die kann man machen, ja klar. Kann man zu Hause machen, im Asbest, feuerfesten Keller.
Einfach mal in den Weihnachtsbaum reinwerfen.
Ja, genau.
Nee, das hatte ich nämlich auch vor Weihnachten direkt vor 4 Jahren oder so einmal vom Fahrrad abgeledert und dann einmal in den Bordstein reingebissen.
Au!
Und das war ein bisschen sehr unangenehm und ungünstig.
Mit Zähne kaputt und so auch alles.
Ja, und ich habe dann gelispelt.
Klar, das ist alles erstmal ungewohnt im Mund, ne?
Ja, die Zunge hatte auf einmal viel mehr Platz und das war dann ein bisschen ungünstig, weil man denkt einfach so, frohe Weihnachten kann man noch so sagen, aber... Ja.
Da ist kein S-Laut drin, stimmt.
Viel mehr geht dann auch nicht mehr.
Prost Fest und Prost Neujahr.
Ja,
shit. Aber auch nochmal Glück gehabt, ist ja offensichtlich alles wieder intakt.
Alles gut gelaufen, also ein Hoch auf die moderne Zahnmedizin.
Die basteln das dann hin, ne? Wie viele Sitzungen sind das?
Ich habe nicht mitgezählt. Nee, ne? Also es gab dann, zwischendurch war alles okay, dann 2 Jahre später nochmal nochmal ein bisschen Nachschlag und so.
Ja, ich habe ja auch, aber, siehst du auch hier, halber Zahn fehlt.
Wie hast du das gemacht?
Das war ein Konzert, ein Mikrofon. Wir haben unser Album Sonic Ballroom, haben wir, das ist eine Kneipe oder ein kleiner Laden in Köln und da gehen 150 Leute rein und da haben wir eine Release-Show zugespielt und wir sind im zweiten Lied und ich drehe mich einmal kurz zum Schlagzeuger nach hinten um, drehe mich wieder nach vorne und da fliegt mir ein Mensch über die Hände von den anderen mit dem Mikrofon und dem Mikrofonständer zusammen halt in den Mund rein und ich merke schon im Mund... gebröselt. Ja. Wir haben nie einen Spiegel auf der Bühne, aber an dem Tag, das ist halt einfach fest installiert, ist an der Seite so ein Spiegel und ich gucke so in den Spiegel vom Sonic Ball und sehe so, ach du Scheiße. Und ich kenne mich jetzt mit Zahnmedizin auch nicht aus und dachte so, oh Gott, vielleicht stirbt er jetzt oder fange ich an zu bluten oder was ist jetzt mit so einem Zahn? Aber das Konzert durchgehalten und dann hinterher zum Zahnarzt gegangen und der so, ja, also kann ich ihn wieder rankleben und alles? Ich so, ja, dass sie es können, glaube ich, aber muss das denn sein? Also, oder kann ich auch so weitermachen oder stirbt der Zahn sonst? Also, ja, nee, also klar, also das können sie jetzt auch so lassen, aber bitte, das ist ja wohl keine Option für sie. Nee, danke, okay, ciao. Und das ist jetzt seit 8 Jahren so.
Wobei das relativ günstig ist.
Ja, kann man. Also ja, aber das jetzt ist auch Quatsch, jetzt, oder? Jetzt lasse ich es erstmal so. Ich glaube, wie ein Eishockeyspieler. Stell mal vor, dann 2 Wochen später kriege ich wieder eins rein. Erst nach Karriereende mache ich das wieder gerade und schick. Weißt du, die machen auch Eishockeyspieler, machen sie auch die Zähne erst immer, wenn sie aufgehört haben, Eishockey zu spielen, weil vorher ist ja Quatsch.
Das ist eigentlich ein guter Tipp. Hätte ich aber halt wegen des Lispelns nicht machen können. Da hatte ich das nämlich
jobmäßig allerdings schwierig hier, ne?
Ja. Das war tatsächlich die größte Angst. Aber genauso war es nämlich, dass ich die habe wieder fertig machen lassen.
Ja.
Und dann halt 2 Wochen später wieder irgendwo eine Feier. Ne? Und dann dieser schöne Moment, man ist irgendwie auf der Tanzfläche, hat eine Flasche Bier in der Hand, setzt gerade an und dann kommt irgendwie so eine Ette von hinten, die tanzt, als ob sie...
Ja, nee, ich weiß nicht, wo wäre. Bin ich auch gleich paranoid.
Und dann einmal schön den Ellbogen gegen Flasche, Flasche gegen Zahn, Zahn weg.
Das ist doch mal neu.
Aber am nächsten Tag da einmal hin, das tat überhaupt nicht weh.
Okay.
Weil ist ja sowieso
klar, das ist doch,
fake,
ja, klar.
sozusagen. Und dann einmal hin, ja, irgendwie ungünstig, kostet dann irgendwie 90 Euro oder so.
Ach, das geht ja wirklich. Ja.
Sonst übernimmt das sogar die Kasse. Mhm. Aber da war es einfach nur, ja, du warst gerade vor 2 Wochen hier und das ist super dumm, Junge. Das
halt selber. Sag mal, jetzt reiß dich mal zusammen hier.
Hör doch endlich mal auf zu saufen.
Oder so eine Flatrate irgendwie gleich, so ein Zahnflatrate. Ja. Aber deshalb, ich trinke auch immer über diesen Flaschen, ich trinke immer aus einem Plastik, ich fülle lieber um dann. Mhm. Gerade in so Menschenansammlungen, das habe ich nämlich schon so oft gesehen, dass da jemand seinen Zahn gelassen hat mit Flaschen, gerade so im Trinkprozess. Das versuche ich zu vermeiden.
Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr klug. Ich habe nämlich auch von den Kollegen von den Rogers gehört.
Ja.
Ich glaube, bis auf den Schlagzeuger hat sich da jeder schon irgendwie mal den Knöchel durchgehauen. Aber halt so direkt vor oder während eines Konzerts.
Ja, da gibt es so ein paar Bands. Auch Itchy sind auch sehr, sehr anfällig, verletzungsanfällig. Da sind wir zum Glück bisher, wir mussten noch kein Konzert absagen.
Bei euch gab es bisher nur irgendwie zwischendurch mal blutig geschremmelte Finger und leicht abgebröckelten Zahn.
Genau, alles im normalen Bereich, nicht was jetzt irgendwie konzertgefährdend wäre, ja.
Ja. Ich will hoffen, dass das so bleibt, denn ihr geht ab dem 25. Oktober auf Tour.
Genau, da wird man sich nochmal vorher ein bisschen fit machen.
Wie läuft das ab bei euch? Trainingslager intensiv, eine Woche einschließen im Proberaum oder?
Ja, wir versuchen das, wir fangen jetzt schon an, tatsächlich die Lieder von der neuen Platte zu spielen, damit das dann am Ende erfahrungsgemäß nicht so hektisch wird. Und wir sind dann wirklich jetzt so 2-mal die Woche drin im Raum und spielen die Sachen, spielen natürlich auch ein paar alte Sachen, so dass man da mal ein bisschen durchtauscht. Aber wir haben uns schon vorgenommen, dann zu Mitte, Ende Oktober hin fit zu sein und dass da so ein Repertoire auf Abruf ist, weil das ist für einen selber auch entspannter, wenn man die Konzerte schon blind spielen kann und sich da so ein bisschen sicherer fühlt, als wenn man das gerade erst gemacht hat, ja.
Und das ist ein straffes Programm, sehe ich hier.
Ja, das sind schon immer ein paar Blöcke, ne? Immer ein bisschen Pause drin. Wir spielen ja immer so Wochenendblöcke lieber, weil das für uns und das Publikum von der Energie her besser ist. So Freitag, Samstag, jemand Donnerstag vielleicht dabei. Mhm. Aber klar, wir haben hier, was du guckst, so Bremen, Hannover,
Hamburg. Wann seid ihr denn in Hamburg?
Hamburg, zweimal. Ja, Hamburg ist ja immer so, da spielen wir immer unsere Vorweihnachtskonzerte. Letztes Jahr waren wir am 23.12. in der Großen Freiheit. Und dieses Jahr fällt das Wochenende anders. Da spielen wir 21. und 22.12. in der Markthalle. Die Markthalle, das verbindet uns nämlich sehr. Der Tosch, der jetzige Betreiber oder seit Jahren schon, der hat früher im Logo gearbeitet und der hat uns schon unser erstes Hamburg-Konzert damals gebucht. Da waren wir, weiß ich, 18, 19 so. Und deshalb haben wir eine sehr enge Verbindung. Und deshalb switchen wir so quasi immer zwischen Markthalle und jetzt Große Freiheit, werden wir wahrscheinlich dann irgendwann auch mal wieder machen. Aber die Markthalle ist uns schon sehr am Herzen. Sehr schöner Club.
Das macht Bock da, ne?
Ja, das ist so ein bisschen mit diesen Treppenstufen, jeder kann von überall sehen.
Aber das ist nicht der Laden, wo der brennende Sambuca verteilt wurde?
Nee, das war einen Abend vorher, letztes Jahr in Berlin im Festsaal Kreuzberg. Ah, okay. Ja, die Hamburger sind da gesitteter, die kennen das. Die kennen sich aus mit solchen Sachen.
Hier weiß man, wie man...
Da ist der Berliner, der ist ein bisschen wirsch immer noch, geht da, brennen nochmal die Pferde mit ihm durch.
Hier weiß man, wenn man was anzündet, ja, dann bitte nur am 1. Mai.
Nur für sich selber, genau, ja.
Okay. Ihr seid ja aber auch nicht nur in der Heimat quasi unterwegs und im Norden, es geht ja auch noch so ein bisschen in südliche Gefilde, ne?
Genau, auf dieser Tour sind wir jetzt zuerst in Nürnberg, aber jetzt mal so als kleiner Wink für München oder für Bayern allgemein, es wird natürlich 2020 auch noch einen zweiten Tourblock geben. Mitte Oktober hauen wir da die Termine raus, da könnte man sich vielleicht schon mal so einen kleinen mit Bleistift eine Notierung im Kalender machen und vielleicht schon mal 25 Euro für ein Ticket beiseite legen.
Wie ist da so die Erfahrung? Habt ihr da so Weißwurst-Äquator-mäßig eine Grenze feststellen können, wie ihr aufgenommen werdet?
Jetzt gar nicht mal in Bezug auf München, aber natürlich funktioniert das regional immer unterschiedlich. Aber das hat auch mit ganz viel damit zu tun, wo wir mit welchen Bands mal Support gespielt haben. Also Köln war immer schon eine Hochburg neben Berlin und Hamburg, aber München ist auch immer, ist eine unserer Top 4 Städte. Also München funktioniert dafür, dass wir aus dem hohen Norden kommen, auch schon sehr, sehr gut. Und Nürnberg auch jetzt, ist auch schon ausverkauft. Da können wir nicht klagen. Der Osten war lange schwierig, aber auch Leipzig und Coney Island und so, das funktioniert mittlerweile auch sehr prächtig. Also es zieht zum Glück alles sehr nach jetzt.
Wir bleiben dabei, es läuft.
Ja, es ist wirklich ekelhaft.
Ja, fast schon unsympathisch.
Wie ja, gut, es ist wirklich, aber es ist natürlich auch die gute Botschaft für jüngere Bands. Man muss einfach nur 15 Jahre lang am Ball bleiben, dann irgendwann kriegt man auch mal einen Krümel ab vom Kuchen.
Der lange Atem zahlt sich auf jeden Fall aus.
Ja, der lange,
bestes
schlechte
Beispiel,
Atem. Ja.
Montreal. Ja. Jo, und darauf einen brennenden Sambuca. Und
eine neue Haarfrisur.
Vielen, vielen Dank, dass du hier warst.
Ja, danke für die Einladung.
Und dann gute Tour.
Ja, danke schön. Bis bald. Rockantenne,
Heimatklänge. Wenn ihr mehr von den Bands von daheim hören wollt, dann abonniert einfach unseren Podcast. Yeehaw! Wir hoffen, diese Folge hat euch gefallen. Wenn ihr mehr von den Bands von daheim hören wollt, dann abonniert einfach unseren Podcast. Rockantenne Heimatklänge. Damit seid ihr immer bestens informiert über die Bands aus eurer Nachbarschaft. Wir freuen uns natürlich auch über eure Meinung. Schreibt uns immer gerne eine Bewertung. Das komplette Rockantenne Podcast-Universum findet ihr auf einen Klick auf rockantenne.de/podcasts. Wir sagen Danke und bis zum nächsten Mal bei Rockantenne Heimatklänge.